sollen sie doch feiern da drin. Aber nicht mit mir. Ich gehe raus. Und sich dann auch noch sagen lassen müssen, du solltest aber fröhlich sein. Ich bin nicht fröhlich. Wütend bin ich. Ich soll mich freuen, weil mein Bruder da ist. Dieser Nichtsnutz. Das ganze Geld hat er durchgebracht. Er war es, der den ganzen Besitz vom Vater unter uns aufteilen lassen wollte. Vater hat es dann auch gemacht. Dabei ist er doch der Jüngere. Dem steht es ganz zuletzt zu, danach zu fragen. Alles, was er irgend konnte, machte er dann zu Geld und brannte damit durch. Er musste es ja verprassen, an wen oder was weiß ich verschleudern. Wer weiß, was er alles damit getrieben hat. Er hätte sich ja wenigstens eine neue Existenz aufbauen können. Aber er kann ja nicht mit Geld umgehen. Nichtsnutzig, wie er ist. Es ist seine Schuld, dass er jetzt keinen Cent mehr hat. Und unrein hat er sich gemacht. Mit den Schweinen soll er gelebt haben. Kein anständiger Mensch würde so etwas tun. Und der will mein Bruder sein. Eine Schande ist er. Brüder sind so nicht. Bei Leuten wie er, die Huren, saufen, mit Ausländern oder wer weiß wem sonst noch zusammenleben, wäre mir lieber, sie kämen gar nicht erst hierher. Habe ich etwa mein ganzes Leben lang gearbeitet, damit die das wieder verprassen können? Und jetzt kommt er zurückgekrochen und tut so, als sei nichts gewesen. Dass es ihm leid tut, soll er gesagt haben. Er bringt alles, was Vater ihm von seinem Besitz gibt, durch und dann kommt ein »Es tut mir leid«, als ob man damit alles ungeschehen machen könnte. Und Vater fällt natürlich prompt auf ihn herein. Vater hat wirklich allen Anstand verloren. Er lief ihm auch noch entgegen und fiel ihm um den Hals. Kein anständiger Mensch gibt sich die Blöße und fängt ohne Grund vor allen Leuten an zu rennen. Und dann auch noch wegen so einem. Gestunken soll er haben. Die Diener haben es mir erzählt. Bestimmt nach seinen Schweinen. Und nicht nur das, das Schlimmste kommt noch. Das beste Kleid lässt er ihm anziehen und gibt ihm einen Ring an die Hand. Das heißt doch, wie alle wissen, dass er ihn wieder als seinen richtigen Sohn anerkennt. Mit allen Rechten eines Sohnes. Der wieder, mein Bruder. Was der jetzt machen wird? Schon jetzt kriegt er das gemästete Kalb. Er feiert und ich muss arbeiten. Er kriegt das Kalb und ich habe nie auch nur einen Ziegenbock bekommen, um mit meinen Freunden in meines Vaters Hauses zu feiern, wenn das nicht ungerecht ist. Jeder weiß, dass ich alles für meinen Vater tue und ihn achte. Ich rede nicht schlecht gegen meinen Vater. Aber heute ist er ungerecht. Und dann kommt er zu mir heraus und sagt, ich soll mitfeiern. Soll ich dem da meinen Teil jetzt auch noch schenken? Wir sollen jetzt fröhlich sein. Warum denn? Dieser Sohn war wie tot und sei nun wieder lebendig geworden. Das sehe ich, dass er noch lebt. Wie könnte er sonst Kalbskeulen futtern? Er sei verloren gewesen und ist nun wieder gefunden. Gefunden. Wer hat ihn denn gesucht? Wer hat ihn denn vermisst? Wenn er wenigstens arbeiten würde. Ich weiß nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, er wäre geblieben, wo er war. Vielleicht nicht bei den Schweinen. Aber irgendjemand hätte ihm schon geholfen. Warum kommt er ausgerechnet zu uns? Und Vater feiert mit ihm. Er meint auch noch, ich soll auch fröhlich sein. Das klingt ja gerade so, als ob ich schuld daran wäre, dass ich hier draußen stehe. Mir kann man doch nichts vorwerfen, oder? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Doch jetzt sollten wir fröhlich sein und mitfeiern. Vater liebt ihn. Nach allem, was Vater getan hat, ist das ganz klar. Er muss immer gehofft haben, dass der da zurückkehrt. Sonst würde er nicht schon seit Ewigkeiten nach ihm Ausschau halten. Und jetzt ist er ihm entgegengelaufen und um den Hals gefallen. Er soll seinen Sohn, so wie der da stand, zärtlich geküsst haben, erzählen die Diener. Und dann bekam er neue Kleider und den Ring und das Kalb zum Feiern. Und Vater freut sich wie selten. Er hat ihn wirklich lieb. Nie könnte ich das, den nicht. Was sagte der Vater zu mir, als er herauskam? Kind, du bist alle Zeit bei mir und was meines ist dein. Das stimmt, ich bin immer hier bei ihm. Ich arbeite ja auch für ihn. Nie bin ich weggelaufen wie dieser Bruder da. Aber nie konnte ich feiern, wie es die da drin jetzt tun. Nicht mal ein Ziegenböckchen habe ich bekommen. Aber Vater sagte, alles, was meines, ist dein. Ich habe den Satz noch deutlich im Ohr. Wie meint er das? Alles, was seines, soll auch mir gehören. Ja, eigentlich hat Vater damals alles unter uns aufgeteilt. Das heißt, was jetzt hier ist, das gehört auch mir. Alles gehört auch mir. Die Ziegenböckchen, das Kalb, die Räume hier, die Musik, alles. Ja, dann hätte ich doch längst einmal feiern können. Längst schon, seit Vater den Besitz unter uns aufteilte, hätte ich ein Fest feiern können. Mit Musik, mit Schlachten, mit Tanzen, fröhlich sein, schöne Geschichten erzählen. Warum habe ich das nie getan? Warum bin ich so nüchtern gewesen? Habe ich mehr wie ein Sklave meines Vaters gelebt, wo ich doch sein Sohn bin? Ich bin jeden Tag hier bei meinem Vater und der Bruder da, der war die ganze Zeit allein. Mir gehört alles, was mein Vater hat. Und der hatte nichts mal, nichts mehr, nicht mal mehr Eicheln oder Schoten zu essen. Ich habe doch immer für meinen Vater gearbeitet. Habe ich etwas falsch gemacht? Vater gibt ihm das Kleid und das Kalb. Er freut sich. Wenn ich wirklich für Vater gearbeitet hätte und nicht für mich, dann hätte ich jetzt keinen Grund, böse zu sein. Ich könnte die Freude mit dem Vater teilen. Habe ich etwa in Wirklichkeit gar nicht für ihn gearbeitet, sondern für mich? Für meinen Stolz? Für meinen Besitz? Für meine Selbstrechtfertigung? Dass ich mir nichts schenken lassen muss, nicht mal vom Vater? Geld allein macht nicht glücklich, sagen die Leute. Das mag ja stimmen. Bin ich glücklich gewesen? Vater ist es. Er gibt das Kalb her und die Kleider und den Ring. Er vergibt auch. Dabei wurde doch sein Besitz verprasst und nicht meiner. Sicher freut sich sein Sohn jetzt auch, der andere. Alles, was meines, ist dein, sagte Vater. Könnte ich jetzt meinen Besitz einsetzen, um meinen Bruder aufzunehmen? Um ihm zu helfen, hier ein neues Leben zu beginnen, hier bei uns, wo er doch nichts hat und ich alles? Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Vielleicht hätte ich... Aber wie hätte ich es wissen sollen? Ich wollte doch das Beste für meinen Vater. Ich diene ihm. Alles, was ich kann, tue ich für ihn. Jeder weiß, Vater ist mein Vorbild. Vater liebt ihn. Vater liebt auch mich, wie er jetzt geschaut hat, als ich nicht hineinkommen wollte. So traurig. Vielleicht ist Vater gar nicht mehr fröhlich da draußen, da drin. Und das meinetwegen. Ich habe dem Vater wehgetan. Ich habe etwas falsch gemacht. Ich hätte hineingehen müssen. Aber mein Bruder? Kann ich ihn so lieben, wie er ist? Ich kann es nicht. Wie sollte ich es können? Liebe ich denn meinen Vater? Ich habe ihm gedient. Aber liebe ich ihn? Mal ganz ehrlich, wenn ich meinen Vater nicht liebe, der so gut zu mir ist, wie kann ich dann meinen Bruder lieben? Wie schrecklich! Schon so lange mache ich etwas falsch und habe es nie gewusst. Meinem Vater gegenüber. Warum war ich so nüchtern? Warum wollte ich ihm nur dienen, wo ich doch seine Liebe spürte? Verdienen wollte ich mir seine Liebe. Aus Stolz mir nichts schenken lassen, nicht mal vom Vater. Und jetzt bin ich eifersüchtig, weil da jemand kommt und Vaters Liebe als ein Geschenk annimmt. Weil er kann, was ich nie gelernt habe, mich vom Vater beschenken lassen. Stolz bin ich gewesen auf mich und wie fein ich dem Vater diene, dass ich nichts anzunehmen brauche von ihm. Dabei hat er vielleicht auch auf mich gewartet. Vielleicht hat er auf uns beide gewartet, auf meinen Bruder und auf mich. Was soll ich jetzt machen? Traue ich mich hineinzugehen? Traue ich mich zum Vater? Und was kann ich zu meinem Bruder sagen? Wenn ich schnell hineingehe, vielleicht hat er noch nichts gehört von meiner Reaktion. Sie muss ihn ja zurückgestoßen haben, ihn verletzen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Aber ihn lieben, so wie er ist. Und Vater, was sage ich ihm? Wenn ich mich jemals auf seine Liebe eingelassen hätte, hätte er keinen Kummer an mir gehabt. Wir hätten zusammen feiern können, mit ihm und mit meinen Freunden, nicht nur mit meinen Freunden alleine. Wenn ich mich jemals auf die Liebe des Vaters eingelassen hätte, könnte ich jetzt auch meinen Bruder umarmen, ihn lieben, ihm verzeihen. Ich hätte es vom Vater lernen können. Warum war ich so blind? Die ganze Zeit vergeudet, umsonst gelebt. Ich war nicht praktisch tot wie mein Bruder, aber gelebt habe ich auch nicht. Keine Emotionen, nichts nehmen, nichts geben, keine Liebe. Ein Leben ohne Liebe. Ich hatte zwar meinen Vater, aber ich hatte seine Liebe nicht, weil ich sie nicht wollte. Auch mir gab Vater die völlige Freiheit. Und was habe ich daraus gemacht? Diener meines Stolzes wurde ich. Kann ich jetzt zurück? Zu wem muss ich gehen? Zum Vater. Aber was sage ich ihm? Und alle feiern, wie peinlich. Ich, der gute Sohn, der sich nie was hat zu Schulden kommen lassen, der Erbe, verheult vor dem Vater. Und alle sehen zu. Wie schrecklich. Aber was kann ich sonst tun? So weiterleben wie bisher? Auf Distanz? Ohne Liebe? Ohne Nähe? Nein, niemals. Ich will auch zum Vater, ich will. Aber werde ich mich hineintrauen? Wie komme ich hinein? Ich, der Gute, um Vergebung bitten? Oh, werde ich mich das trauen? Würdest du dich trauen? Ich gehe jetzt wieder, vielleicht hinein zum Vater. Bis der Pastor kommt, lasse ich dir eine Frage hier. Hat der Vater dein Herz berührt? Egal, ob du jüngerer oder älterer, Sohn oder Tochter bist, möchtest du auch zum Vater? Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Ich glaube, er zeigt die Liebe Gottes. Also Gottes Liebe, das wissen wir ja alle, aber manchmal erscheint sie mir so weit weg, so unsichtbar, so schwer vorstellbar. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte, die ich mir vorstellen kann, den Kummer des Vaters über die Sünde des Sohnes und die Freude des Vaters über die Rückkehr und die Buße. So ist Gott. Ich weiß nicht, wenn du auf dein Leben siehst, siehst du dich wieder in einem dieser Söhne oder in beiden. Mich hat er auch gefunden wie den jüngeren Sohn. Ich war junger Mann, 24. Ich habe in der Bibel gelesen. Ich war nicht gläubig, so wie wir Glauben leben. Aber ich hatte eine Konfirmationsbibel, ich habe da drin gelesen und einige Worte haben mein Herz berührt. Ich habe das Lukas-Evangelium gelesen. Und dann habe ich es ausgelesen und dann habe ich mich hingesetzt und habe gebetet, so wie man es mir beigebracht hat. Ich habe die Hände gefaltet und habe gesagt, Gott, ich kenne niemanden, der so lebt. Das klingt gut, aber ich möchte nicht der Einzige sein. Und ich glaube, Gott hat das Gebet gehört. Ein paar Monate später führt mich Gott in eine lebendige, schöne Gemeinde. Und dort in der Mitte zwischen vielen, die auch so glauben, habe ich Ja gesagt zu diesem Leben mit Gott. Und Gott hat mich von Ängsten geheilt, mit denen ich gelebt habe damals. Angst, zurückgestoßen zu werden, Angst vor Beziehungen. Und so etwa 2 Jahre hat es gedauert, der Umgang mit Menschen in der Gemeinde und diese Ängste waren weg. Und dann habe ich irgendwann die theologische Ausbildung gemacht, ich wurde Pastor. Und irgendwann, unmerklich, wurde ich zum älteren Sohn. Es war Mühe, Routine. Es war irgendwie was man abarbeiten muss, so eine Last. beten und gut sein und Veranstaltungen und alles so, weil man es muss. Ich glaube, dass ich mehr Mühe gegeben habe. Das war richtig. Aber wenn sich der Glaube anstrengend anfühlt und ich einfach nicht mit meinem Gott feiern kann, ich glaube, dann fehlt mir was. Dann habe ich auch sowas, wo der Vater auf mich wartet, wie in dem Gleichnis, was Jesus erzählt. Ich glaube, Gott möchte, dass wir zu ihm kommen und seine Gegenwart genießen, seine Liebe bewusst annehmen, seine Gnade einfach aufnehmen, das gute, neue Leben ergreifen, das Gott mir gibt. Die Frage ist an uns, wenn wir diese Geschichte hören und den älteren Sohn sehen, lebst du in der Freude, dass Gott dich gefunden hat? Ist das eine Freude für dich? Lebst du in der Gegenwart der Liebe Gottes? Ich glaube, Gott weiß, dass er zwei verlorene Arten von Kindern hat, Söhne oder Töchter. Und er versucht, beide zurückzugewinnen. Er geht beiden nach. Und ich glaube, von uns, ohne euch besonders zu kennen, aber stehen die meisten von uns, wir stehen in der Gefahr, wie der ältere Sohn zu sein. Alles richtig zu machen, aber ohne Herz, ohne Emotionen, ohne liebevolle Beziehung zum Vater. Ich habe im neuen Jahr habe ich mich still vor Gott gesetzt und habe jeden Morgen das Gleichnis vom Weinstock und den Reben gelesen. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, das ist gut. Maria hat das auch gemacht. Sie bewegte Worte in ihrem Herzen. Dazu braucht man ja Zeit. Man kann nicht so instant im Vorbeigaloppieren mal was bewegen. Ich lese euch mal vor. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Er in uns und wir in ihm. Das ist seine Idee von Christsein, von Beziehung, von Leben mit dem Vater. Und er in mir, das hat Jesus ja versprochen. Und er ist in und mit mir alle Tage, ausgegossen in mir durch den Heiligen Geist. Und ich glaube nicht nur, dass es so ist, ich erlebe es auch. Ich erlebe seine Leitung, dass er in mir ist, dass ich frage, was ich tun soll. Und dann fällt mir ein Besuch ein. Ich gehe hin und die Begegnung ist wirklich gut. Und der andere sagt, dass du heute kommst, das passt so gut. Und dann beiße ich mir auf die Zunge, um nicht zu sagen, das war gar nicht meine Idee. Die hat mir Gott gegeben. Ja, aber dann merke ich, ja, er ist ja da 2024, er leitet mich. Wow. Oder vielleicht kennt ihr das auch hier in Böblingen. Ich bin unterwegs und bin in Eile und ich weiß, wo ich da hinfahre mit meinem Auto. Da gibt es nie einen Parkplatz. Und dann kommst du da an und dann guckt dich diese Lücke an und du fragst dich, warum fährt der vor dir nicht rein? Und dann denke ich mir, Gott, was du alles machst, was du kannst. Ich danke dir. Oder ich stehe morgens vor einem Berg an Termin, klappt nicht immer, aber habe ich schon so erlebt. Und dann sage ich, das schaffe ich nicht, also heute Abend habe ich Kopfweh. Und dann ruft jemand an und sagt, du, wir hatten ja heute einen Termin, aber leider kann ich nicht, können wir nicht nächste Woche. Und dann sage ich ja, aber sag ihm nicht, dass ich sage, hey, ich sage dann danke Gott. Ja, also erlebst du Gott in deinem Alltag und siehst du nicht, wie gut er zu dir ist? Es ist so schade, wenn wir das übersehen. Er sagt so verbunden, ich in dir und du in mir. Ich erlebe auch seinen Segen, dass ich jemanden treffe, Corona-Zeiten, ja, und habe ich ja weiter auch Besuche gemacht und dann reden wir miteinander und beten und dann gehe ich nach Hause und dann ruft er sich an, du übrigens, ich habe Corona, das habe ich heute Morgen gemerkt. Ich meine, oh. Ja, aber ich werde nicht krank. So, also wird ja nicht jeder krank, aber ich sehe einfach Gottes Bewahrung da drin. Also inzwischen hatte ich es auch nach Corona, letzten Oktober hatte ich es mal, aber in der Zeit nicht. Ich fahre ja unheimlich gerne Rad, so euch ist mir zu weit, vielleicht mache ich das mal im Sommer, aber sonst, ja. Und dann rutsche ich in Dagersheim, an der Stelle, wo echt Steinpflaster ist und es hat geregnet, rutsche ich so weg, als wenn mich einer umschmeißen würde. Manchmal merkst du verlierst das Gleichgewicht und dann machst du noch drei Reaktionen, nichts, zack. Lande auf dem Ellenbogen, kommt ein Mercedes-Fahrer, macht so eine Augen, denkt, der muss mich jetzt retten. Dann stehe ich auf, sage, alles gut, fahre nach Hause, der Ellenbogen tut 6 Tage weh. Und ich danke Gott, was hätte da passieren können? Ja, das Fahrrad ist nicht kaputt, das kann man reparieren. Aber mir ist auch nichts passiert. Also, ja? Also ich erlebe Gott und das wünsche ich dir, dass du merkst, wie er in deinem Leben ist, wie er da drin ist. Ich erlebe seinen Segen. Ich wünsche dir, dass du das auch sehen kannst. Ich bin sicher, dass er es tut, wenn du mit ihm lebst. Aber wir übersehen das so leicht. Und das ist so wertvoll. Gott ist so gut und so, so treu. Und wir haben ja jetzt das Gleichnis von den verlorenen Söhnen mal aus einer Einzelperspektive angeguckt, aber das steht ja in Lukas 15. Nimm daheim deine Bibel und lies das ganze Kapitel. Da steht dreimal diese Geschichte. Einmal vom verlorenen Groschen, dann vom verlorenen Schaf und dann von den verlorenen Söhnen. Und es ist immer dasselbe, was Jesus uns sagen will. Er sagt, Gott sucht das Verlorene, bis er es findet, und dann feiert er ein Fest der Freude. Er freut sich. Er erzählt das ja, damit wir das wissen, damit wir uns da sicher sind, damit das in unserem Herzen einzieht. Von dem Moment an, wo du Jesus dein Leben gegeben hast, ist Gott in dir und er freut sich über dich. Und dann hat das ja Jesus wirklich öfter gesagt, ich in euch und wir in mir. Sind wir das auch, wir in ihm? Ich habe 4 Fragen an dich. Die erste, wie oft hältst du inne, um zu ihm zu kommen? In bewusst eingeplanter Zeit der Stille. Ich bin als junger Christ mal so trainiert worden, dass man morgens stille Zeit tun soll. Ja? Ist eine gute Sache, wenn man das gerne und freiwillig macht. Wenn du da was abarbeitest, wenn du da eine Liste hast und denkst, ich muss Gott jeden Tag diese 15 Namen vorlesen, dann sage ich dir, das brauchst du nicht. Die kennt Gott alle. Ich wünsche dir, dass es in dieser Zeit wirklich zu einer Begegnung zwischen dir und Gott kommt und dass du dich frei machst von allem, ich muss, und dass du eine Sehnsucht danach hast, dem Vater zu begegnen, der eine Sehnsucht nach dir hat, weil er Ausschau hält, jeden Tag. Wenn du das morgens nicht kannst, so wie ich, dann machst du es später. Er hat immer Zeit. Wo investierst du diesen vielleicht teuer erkauften Moment in deinem Leben, in deinem Alltag und zeigst ihm deine Liebe, bist für ihn da? Zweitens, gehst du in den Gottesdienst mit der Erwartung, dass du Gott begegnest? Oder ist es aus Gewohnheit? Oder damit du kein schlechtes Gewissen hast? Oder weil du nette Leute triffst, das funktioniert, also geht mir auch so, ich gehe unheimlich gerne in den Gottesdienst und treffe die Leute. Aber die Frage ist doch, wo ist dein Fokus? Wo ist deine Motivation? Also komm doch ab heute mit einer Erwartung, dass Gott was für dich hat, in die Gottesdienste. Sag, ich will den Moment entdecken, in den Liedern, in der Predigt, in der Moderation, in einem Gespräch mit einem dieser tollen Geschwister, wo Gott mir was gibt, was ich brauche für die Woche. Drittens, du gehst vielleicht in eine Kleingruppe, das ist cool, mache ich auch. Ganz toll. Aber wie ist die Kleingruppe? Ist sie so, dass ihr euch miteinander freut, dass ihr Gott begegnen könnt? Was steht im Mittelpunkt, wenn ihr euch trefft? Kommt ihr gemeinsam zu eurem Herrn, zu eurem Vater? Also, Hauskreise sollten gemütlich sein, schön. Aber wenn das alles ist, dann ist es nicht irgendwie Teil deines Weges mit Jesus. Dann könnten wir auch, also man trifft auch in manchen Fußballvereinen wirklich nette Leute und es macht Spaß, mit denen zusammen zu sein. Ja, also ich bin da nicht gegen, Gott hat uns geschaffen für Gemeinschaft. Aber ist die Frage, wenn wir so eine Kleingruppe haben, wo wir sagen, wir teilen den Glauben, was ist unser Fokus? Was ist dein Fokus? 3 und 4. Bist du im Alltag mit deinen Gedanken so nah an Gott, dass es die normale erste Reaktion ist, dass du mit ihm redest, wenn etwas passiert? Also ich lerne, ich bin ja Jünger, ne? Also Jünger, das heißt Schüler, das heißt, ich muss noch gar nicht alles können, ich bin mit Jesus unterwegs und lerne immer wieder was von ihm. Also ich lerne, spontan Danke zu sagen, ein kurzes Gebet, wenn etwas Gutes passiert. Wenn der Winter so ist, wie er meist ist in Deutschland, und dann reißen die Wolken auf und ich stehe mit einmal in der Wintersonne. 5 Minuten, ja? Und ich bin gerade draußen, sage ich, oh, danke Gott, das tut mir jetzt gut. Ich glaube, wenn ich das tue, dann steigert das meine Freude. Ich könnte mit jemandem drüber reden. Und ich gebe Gott die Ehre, das ist gut. Oder ich lerne, dass bei Schwierigkeiten eine meiner ersten Reaktionen ist, zu beten. Dass ich den um Hilfe bitte, der immer helfen kann. Ich bin, wenn ich nicht aufpasse, in dem Modus, wie kann ich es lösen? So als Familienvater mit Verantwortung und so, dann auch noch praktisch orientiert. Also ja, aber warum versuche ich es ohne Gott? Ich kann ihnen doch sagen, Gott, das ist jetzt passiert, dann kann ich ja immer noch alle meine Gaben einsetzen, oder? Also diesen Fokus. Ich möchte lernen und ich bin dabei, bei Schwierigkeiten als erste Reaktion mit Gott drüber reden und dann tun, was ich kann. Vielleicht sagt er mir auch was und dann mache ich was anderes. Er hat ja viel mehr Überblick als ich. Ich sage es mal so, ich will nicht mit Freunden eine Ziege schlachten und feiern, wenn der Vater nicht dabei ist. Ich möchte mit ihm und mit meinen Freunden feiern. Wisst ihr was? Gott feiert gerne. Das war nicht nur damals mit dem verlorenen jüngeren Sohn. Wenn einer zum Glauben kommt, steht das jedes Mal ein Fest im Himmel. Das steht in der Bibel. Ich glaube, Gott findet das gut, wenn wir feiern. Wir sagen, wir feiern Gottesdienst. Ich finde das super. Letztes Jahr in Darmsheim, in einer altehrwürdigen Dorfkirche aus dem Mittelalter, war eine Hochzeit. Und wisst ihr, was ich das erste Mal erlebt habe? In anderen Ländern im Süden sind die da besser drauf. Oder in Afrika oder in Südamerika. Aber die haben getanzt in dieser alten Dorfkirche. Da war eine Lobpreisband, die hat weitergespielt. Und dann haben 20 junge Leute im Mittelgang getanzt. Das sah so cool aus, ich wollte gar nicht gehen. Ehrlich gesagt, wenn er es nicht verratet, ich habe mitgemacht. Aber ich glaube, Gott fand das gut. Gott feiert gerne mit dir. Ich glaube, er war traurig, als der ältere Sohn nicht kommen wollte. Und er ist traurig, wenn du nicht mit ihm feierst. Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Er zeigt dir die Liebe Gottes. Er will, dass du heute mit ihm lebst. Nicht vergisst, was er dir Gutes getan hat, sondern dich freust. Denn die Freude am Herrn, die ist ja die Quelle deiner Kraft, oder? Das ist unsere Stärke. Nehemia mal gesagt. Er ist in dir jeden Tag und er erwartet dich. Und er freut sich, wenn du in ihm lebst, zu ihm kommst, bei ihm bleibst, ihn mitnimmst in deinen Alltag, in dein Leben. Und das ist Christsein. Zwei Richtungen. Er steht für seine Richtung und wir stehen für unseren Teil. Und dann wird Christsein lebendig sein. Und das wünscht sich der Vater, das wünscht sich Gott. Er wünscht es sich für dich, weil er dich so lieb hat. Der Vater erwartet dich mit offenen Armen, auch heute, aber auch morgen wieder, nicht nur sonntags. Und die Frage ist wirklich, wirst du kommen? Ich lass uns jetzt einen Moment der Stille, ihr hattet schon mal einen, aber lass uns noch mal sammeln, dann schließe ich die Stille mit einem Gebet. In der Stille kannst du Gott das sagen, was dich jetzt bewegt. Leise natürlich, ne? Gott hört das auch in Gedanken. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mir die Liebe des Vaters vor Augen malst. Und mehr noch als das, du hast nicht tolle Geschichten erzählt, nur du hast mir die Liebe gebracht. Du hast so deutlich gezeigt, wie ernst er damit ist. Und du bist so treu. Dein Teil, der steht so fest, so sicher. Und nicht mit verzerrtem Gesicht, sondern mit Freude bist du treu. Uns. Und ich bitte dich darum, dass unsere Beziehung lebt und wächst. Und du mir durch deinen Geist hilfst, dass auch ich meinen Teil dazu beitrage, damit wir verbunden sind und bleiben, damit wir wachsen auf dich hin, damit die Liebe wirklich ankommt in meinem Herzen, damit es so voll ist, dass es überläuft und ich weitergeben kann. dein Plan ist gut und ich danke dir dafür. Amen.